Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit meinem Kollegen Bernd Neubacher und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Wir sprechen heute im Podcast über folgende Themen: die Commerzbank und ihre Strategie bis 2027, die etwas merkwürdigen Instagram-Aktivitäten eines Helaba-Vorstands, was die Bundesbank zur Ertragslage unserer Banken und zu Risiken zu sagen hat, die C24-Bank mit ihrem doch sehr aggressiven Move im Bereich Retail-Konten und natürlich auch über das Thema Benko und die Kredite. Wer hat eigentlich was im Feuer? Viel Spaß. Hallo Bernd.
Hallo Christian.
Wir rollen nochmal den Monat auf und werfen einen Blick auf den Schlussmonat Dezember, was uns bewegen wird, richtig?
So ist es.
Unsere Themen heute, natürlich die Commerzbank-Strategie bis 2027, was wir davon halten und worauf es zu achten gilt.
Ja, ein sehr ehrgeiziges Projekt, könnte man sagen.
Das ist so. Wir sprechen auch über die Geschichte, die wir heute am Aufnahmetag veröffentlicht haben, über das doch etwas merkwürdig inszenierte Leben auf Instagram und in einem Blog eines Helaba-Vorstands.
Ja, der Blog weicht doch sehr von den normalen Einträgen, die man bei LinkedIn zum Beispiel sonst so liest, ab.
Kann man auch fast sagen, erfreulich, aber reden wir gleich drüber. Und du hast noch ein bisschen was zum Thema Bundesbank im Gepäck, Finanzstabilitätsbericht. Klingt trocken, aber...
Klingt trocken, hat aber sehr schöne Zahlen und Erkenntnisse zu Entwicklungen der gerade der Verbundinstitute bereitgehalten, was stille Lasten angeht und auch die Bewertung des Zinsbuchs.
Und die zwei Themen, über die wir natürlich auch noch sprechen müssen: C24-Bank, super interessante Offensive mit ihrem kostenlosen Retail-Konto. Muss natürlich sagen, C24 hat immer etwas mehr Aufmerksamkeit bei uns, als es eigentlich angemessen ist, gemessen an der Größe. Wollen wir trotzdem kurz drüber reden. Und Benko, das Thema Kredite, streifen wir natürlich trotzdem auch mal.
Da kommt man nicht dran vorbei.
Ja, aber dann lass uns doch mal einsteigen über das Thema Commerzbank. Lass uns gar nicht zurückblicken, wie das dritte Quartal lief. Das lief sehr ordentlich. Die Zinswende sorgt dafür, dass der Bank das Geld aus den Ohren rauskommt. Lass uns über die Strategie der Commerzbank bis 2027 reden. Das Versprechen ist, wir wollen 3,4 Milliarden Euro Nettogewinn erwirtschaften im Jahr 2027 und auch schon deutlich über 2 Milliarden auf dem Weg dahin pro Jahr. Ja, mal ganz platt gefragt, glaubst du dran, dass das der Bank gelingen wird?
Nein, also das sind ja auch noch 4-5 Jahre dahin, aber ich würde mich sehr wundern, wenn in dieser doch sehr langen Zeitspanne jedoch der ein oder andere Stolperstein doch noch auftaucht, der es verhindert, dass man den Nettogewinn von 1,2 jetzt im vergangenen Jahr auf 3,4 fast verdreifacht. Wenn das ganze Ergebnis doch so sehr vom Zinsüberschuss abhängt, aber gleichzeitig die Erwartung herrscht, dass die EZB Ende nächsten Jahres vielleicht schon die Leitzinsen senken könnte. Das ist mir nicht ganz erklärlich und man könnte ja sagen, den Aktionären offensichtlich auch nicht, wenn man sich den Kurs anguckt, oder?
Ja, ist richtig. Wir wollen dieses Motiv nicht überstrapazieren, aber wir haben es schon öfters geschrieben und auch hier drüber gesprochen. Einer muss ja hier falsch liegen. Entweder die Bank mit ihrer Prognose oder der Aktienkurs. Die ganze Commerzbank ist 14 Milliarden an der Börse wert. Und weil die Kapitalquote ja mittlerweile sehr gut sind bei der Commerzbank, da kann man eigentlich den kompletten Gewinn ausschütten oder die Aktien zurückkaufen für diesen Nettogewinn. Und das würde bedeuten, dass im Jahr 2027 3,4 Milliarden an Aktionäre fließen können, wenn die Aufseher mitspielen, was sie mutmaßlich tun könnten, so wie es im Moment ausschaut. Das sind 25% vom Börsenwert, die da in einem Jahr zurückfließen könnten. Also das ist ja völlig absurd. 25% kassieren. Etwas kann ja nicht stimmen. Entweder stimmt diese 3,4 Milliarden Euro ausschüttungsfähiger Gewinn nicht oder aber der Aktienkurs stimmt nicht und er müsste viel höher stehen, um die Perspektive dieser Rückzahlung ja zu reflektieren. Und das wird spannend auf dem Weg. Ich glaube tatsächlich auch, es wird noch das eine oder andere rechts und links des Weges passieren, was dann dafür sorgt, dass es schwierig wird, diesen Gewinn zu erreichen. Ich bin da eigentlich auch im pessimistischen Camp tendenziell, obwohl die Analysten sagen, es kann klappen. Ich glaube, die Konsensschätzungen liegen bei 3,2 Milliarden für 2027.
Ja, leicht runter. Hast du ja geschrieben, dass die Analysten da auf die Erwartungen eingeschwenkt sind. Wobei, da finde ich, schwingt auch mal ein bisschen der latente Verdacht mit, wie kommen diese, also die Frage schwingt damit, wie kommen die Prognosen zustande? Also arbeitet man dann einfach, wie inwieweit sind dann eigene Urteile, eigene Skepsis fließt damit ein? Welche Rolle spielt der Herdentrieb? Oder inwieweit werden einfach dann die Annahmen des Unternehmens übernommen? Ne? Dann kommen wir natürlich auf
die Zahlen. Aber bei der Deutschen Bank sind die Analysten beispielsweise deutlich unter der eigenen Prognose, die die Bank ausgegeben hat, glauben nicht an die Renditeziele. Also macht schon einen Unterschied zwischen den beiden Banken. Ja. Ich muss aber auch sagen, wenn man sich mal die Strategie genau anschaut, diese ganze PowerPoint-Präsentation, wir hatten es auch schon geschrieben, die Kosten sollen ja unverändert bleiben, also eine Renditeverbesserung auf Kostenbasis, da glaubt die Bank nicht mehr so richtig dran, weil ja, man hat ja auch gesehen, Stimmung in der Belegschaft doch eher angespannt, wie die Befragung herausgefunden hat, über die wir auch berichtet haben. Also über die Kosten geht's nicht, der Ertrag soll es jetzt richten. Also der Zinsüberschuss noch mal ein bisschen hoch und vor allen Dingen der Provisionsüberschuss knapp 20% steigen die kommenden Jahre. Und das sind natürlich tatsächlich Dinge, na, der Ertrag soll es richten und vor allen Dingen die Annahmen, die man da unterstellt, dass man sagt, naja, die Einlagenzinsen der EZB, die bleiben auch bis 2025 hoch. Wir hatten eben drüber geredet, vielleicht sinken die ja schon nächstes Jahr. Nächstes Jahr soll die Wirtschaft in Deutschland wieder wachsen, über 1% und der DAX ein Drittel zulegen bis 2027. Fühlt man sich ein bisschen an alte Strategien erinnert, als dann doch allzu viel Optimismus in die eigene Strategie eingebacken war. Das hat die Bank ja bislang anders gemacht. Ich finde, man kann es ihr nicht vorwerfen. Irgendwelche Annahmen muss man treffen. Aber ein bisschen habe ich mich daran erinnert gefühlt, dass jetzt die Annahmen doch reichlich optimistisch sind, um dahin zu kommen, wo man hinkommen will.
Ja, nochmal, sind ja 4 Jahre. Wenn man jetzt 4 Jahre zurückrechnet, 2019 hätte auch keiner gedacht, was hier bis 23 passiert. Pandemie, Ukraine-Krieg, Israel. Ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, dass da noch ein paar Unsicherheiten sind, strategisch, weil man ja auch gesagt hat, also man will ja Provisionseinnahmen auch erhöhen im Asset Management, aber Vermögensverwaltung, aber wie das da genau gehen soll, hat sich mir nicht ganz erschlossen.
Bleibt noch
da
recht ist vage.
Dann, wir schließen auch Zukäufe nicht aus. Okay. Hat man vielleicht auch schon eingebacken in die Prognosen, ja, dass da irgendwas kommt, aber was weiß man eben nicht. Ja. Also ist auch vielleicht ein Grund, nochmal abzuwarten.
Randnotiz war ja auch der Zahlen, dass die Comdirect netto nicht gewachsen ist die letzten 3 Jahre. Zum ersten Mal seit der Vollübernahme hat man da wieder eine Kundenzahl veröffentlicht und ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja dieselbe Nummer wie 2020 im Herbst, als dieses monatliche Reporting der Kundenzahlen eingestellt worden ist. Und da muss ich sagen, das ist schon erstaunlich, weil die Comdirect immer sehr wertpapieraffin war. Wertpapieraffine Kundschaft angezogen hat und dass man weder mit dem Direktbankangebot noch über die Wertpapierschiene da Kunden gewonnen hat. Ich meine, die Commerzbank hat strategisch keine Rolle gespielt. Man hat gemerkt, die sind mit anderen Dingen beschäftigt, als die Comdirect weiterzuentwickeln. Ja. Aber dass das denen nicht trotzdem netto einfach nur aufgrund ihrer Positionierung in diesem Wertpapierboom Kunden zugetrieben hat, das hat mich schon erstaunt. Aber das soll sich ja jetzt auch ändern. Jetzt wird ja wieder eine klare Zwei-Marken-Strategie gefahren. Anders als vorher, Comdirect ist für die beratungsfreien Selbstentscheider in Sachen Konto und Depot und die Commerzbank das Beratungsangebot, ja.
Ja, nicht die erste strategische Wolte. Was mir noch aufgefallen ist, die Betonung des höheren Kundensegments bei Ankündigung der Strategie, also das normale Retail-Geschäft, der Massenkunde, der vielleicht nicht so viel auf der Naht hat, spielt keine große Rolle mehr offensichtlich.
Das erinnert an die Deutsche Bank, ne?
Parallel zur Deutschen Bank, genau.
Also mal ist der Retail-Kunde total hip und im Moment spielt er keine so große strategische Rolle.
Und damit kommen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich dem Instagram-Account von Helaba-Vorstandsmitglied Frank Nickel.
Ja, eine Geschichte, die wir heute veröffentlicht haben, offen gestanden, du weißt es, auch schon ein paar Monate bei uns rumliegt oder wabert. Um die Hörerinnen und Hörer hier mal reinzuholen, die uns nicht so regelmäßig lesen. Ganz offensichtlich betreibt der Helaba-Vorstand Frank Nickel einen Instagram-Account. Es wird auch zumindest nicht dementiert, dass es seiner ist, in dem er ja sehr stolz seinen Fuhrpark präsentiert. Da geht es um einen Lamborghini Uru, einen Land Rover Defender, eine Francani 2-Yacht, ein Ducati-Motorrad. Ja, und man wundert sich ja, dass es heutzutage tatsächlich noch solche authentischen Accounts gibt. Also Social Media ist ja mittlerweile, LinkedIn etc., kaum noch erträglich, diese Selbstinszenierung. Wir hatten darüber gesprochen schon mal. Also viele Leute sagen uns ja auch im Hintergrund, also es ist totaler Druck, mit Hashtags zu bejubeln, was man so macht auf Konferenzen und kommunikativ, und es ist eigentlich gar nicht mehr authentisch. Also, man kann ja eigentlich froh sein, wenn noch mal jemand authentisch ist, ja.
So ist es.
Ja, aber in dem Fall muss man natürlich schon sagen, wenn ich Mandatsträger bin, auch viel mit ESG-Themen betraut bin, also wir sind ja liberale Menschen, wir haben ja, ist ja nicht so, dass wir ein fundamentales Problem damit haben, aber es ist schon etwas merkwürdig, tatsächlich auf der öffentlichsten aller Plattformen, nämlich Instagram, dermaßen mit seinem Fuhrpark herumzulavieren, ist jetzt aus unserer Sicht zumindest mal berichtenswert. Ich erwähnte das, es ist schon seit Monaten ein Thema, intern Kantinengespräch, wie wir gehört haben, auch unter Sparkassen war es Thema, ist ja für das Sparkassengeschäft zuständig. Ja, und da haben wir dann irgendwann mal gesagt, also wenn es hier seit Monaten wabert, ständig die Hinweise kommen und wir uns das natürlich auch immer schön angeschaut haben, ja, dann muss man auch mal drüber berichten, ja.
Ja, es ist ja öffentlicher Account, und ich glaube, im Bankerdeutsch würde man sagen, der Inhalt dieses Accounts zahlt nicht auf die Positionierung der Hellerbar als nachhaltige Bank ein. Die hat ja vor nicht allzu langer Zeit eine Nachhaltigkeitsbeauftragte eingestellt, Petra Sandner, und ist ja ein wichtiges Teil der Strategie der Landesbank. Und ja. Da läuft natürlich so ein Account, wo man dann Fleischkonsum feiert oder den Fuhrpark präsentiert, eher entgegen.
Ja. Also spricht ja nichts dagegen, authentisch zu sein. Aber ich glaube, die ganze Bankenbranche hatte ja tatsächlich aus der Finanzkrise ein bisschen was mitgenommen, dass man vielleicht auch den eigenen Reichtum nicht unbedingt komplett ostentativ zur Schau stellen sollte. Hier sieht es jemand anders. Man muss ja nochmal sagen, er taucht da selbst auf den Bildern auf. Alles spricht dafür, dass das sein Account ist. Wir haben auch nochmal nachgefragt und ja, gibt keine Stellungnahme zu dem Thema. Wir gehen einfach mal davon aus, das ist seiner. Mittlerweile ist er stillgelegt, also nachschauen kann man nicht mehr. Deswegen müssen wir es den Hörerinnen und Hörern einfach mal ein klein wenig vorlesen sozusagen.
Ja, als Banker aus dem Privatbankenlager wäre es vielleicht noch was anderes. Wenn man jetzt bei einer Bank in London wäre, wo es auch keinen Bonusdeckel gibt, wäre es vielleicht auch nochmal was anderes. Aber jetzt in einer Finanzgruppe mit öffentlichem Auftrag.
Ja, ist erstaunlich, dass es sowas überhaupt noch gibt. Man würde ja eigentlich auch annehmen, dass Vorständinnen und Vorstände für sowas geschult werden. Ja, so Auftritt, dass sowas auch irgendwie vielleicht mal durch die eine oder andere Compliance geht. Und jetzt sind wir mal offen, dass man auch vielleicht mal ein kleines bisschen nachdenkt irgendwie, dass das komisch einfach ist, was ich hier mache, sich selbst mal zu hinterfragen. Aber ja. Okay, lassen wir es dabei.
Auf der anderen Seite, ich lese sowas lieber als, wie du schon erwähntest, diese ganzen Beiträge, wo man dann ein Foto von einem leeren Konferenzsaal sieht und Leute drunter schreiben, ich kann es kaum erwarten, gleich beginnt die Veranstaltung zu sowieso. Das ist eine Pandemie an nutzlosen Posts, wo man sich fragt, wer soll das lesen?
Also da klafft gerade bei LinkedIn bei mir eine richtig große Lücke inzwischen zwischen dem, was ich von Leuten höre, wenn ich mich mit ihnen unterhalte, so, was macht ihr denn so auf LinkedIn, und dem, was man auf LinkedIn sieht. Ich sag mal, so eine kleine Scheinwelt, ja. Also viele machen es mit. Es wird natürlich auch mittlerweile professionell betreut und inszeniert von speziellen Mitarbeitern und Agenturen. Aber viele fühlen sich da wirklich tatsächlich unter Druck mitzumachen. Und wenn man es nicht macht, dann ist man ja schon in irgendeiner Form sozial auffällig.
Suspekt, ja. Aber es gibt ja auch die andere Funktion, dass man sagt, wenn Leute unheimlich viel auf LinkedIn posten, dann sind sie vielleicht auf der Suche nach einem neuen Job. Ja. Oder müssen sich positionieren. Oder wenn sie freigestellt sind, nimmt die Zahl der LinkedIn-Posts deutlich zu. Also das ist immer
eine Frage des Maßes. Jemand meinte, Open for Job irgendwie sei eine gigantische Red Flag aus Sicht von Personal an. Hörte ich zumindest mal. Ja. Klingt ja eigentlich total sympathisch so. Ich signalisiere, dass ich bereit für einen neuen Job wäre, total offen eigentlich auch. Aber ich hörte, das sei nicht so gern gesehen. Ich weiß nicht, was dran ist. Vielleicht hört ja die eine oder andere Personalerin oder Personaler mit und kann uns mal erhellen in dem Zusammenhang, ob dieses Open for Work tatsächlich eine Red Flag ist. Würde mich mal interessieren.
Wahrscheinlich ist das die Kunst, Interesse zu signalisieren, ohne Interesse zu signalisieren.
Aber du bist natürlich auch auf LinkedIn, hoffentlich,
Bernd. Natürlich, natürlich.
Bist du da auch aktiv?
Geht. Also manchmal
teilst du da etwa nicht deine Artikel?
Nein, aber vielleicht die Überschrift oder einen kurzen Teaser, dass die Leute bei Finanzen da reinschauen. Das aber das könnte ich auch öfter machen, das stimmt.
Ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, aber Heinz Roger Doms hat ja auch einen LinkedIn-Account, ist da auch relativ aktiv. Ich habe ja auch einen. Irgendwann habe ich festgestellt, der hat meinen Kontakt entfernt irgendwie, ja, weil er gemeint hat, nee, ich ertrag das nicht, wenn ich dich da sehe irgendwie. Das
ist doch gut.
Also wir arbeiten zwar aus Ängste zusammen, aber auf LinkedIn hat er die Connection beendet mit mir. Ja, ja. Das kleine Geheimnis von Finanzszene intern. Ich ertrag dich da nicht mehr.
Vielleicht das Geheimnis der räumlichen Entfernung, der Büros.
So, jetzt Schluss mit den weichen Themen. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen Fleisch an den Knochen dran bekommen, um in der Sprache von Frank Nickel zu bleiben und in der Bildsprache von Frank Nickel zu bleiben. Es ist noch sehr viel Fleisch auf dem Instagram-Account gewesen. Lass uns mal über den Finanzstabilitätsbericht der Bundesbank sprechen. Wirklich wahnsinniger Themensprung. Aber die Bundesbank sieht ja deutlich mehr in den Bankbilanzen, als wir draußen sehen, auch sehr viel früher. Drum erhelle uns doch einfach mal, was hat denn die Bundesbank bei der Vorstellung ihres Stabilitätsberichts erzählt, was sie im Moment in den Bankbilanzen schon sieht?
Eine Sache, die ich total spannend fand, war, dass die Bundesbank jetzt mal ein Preisschild dran gepappt hat an die ganze Diskussion, auch die Kritik an den Sparkassen, die wurden ja auch von der Bild-Zeitung angeprangert, dass sie die höheren Einlagezinsen nicht an die Kunden weitergäben, was natürlich nicht schön ist für die Sparkassen. Aber schön ist natürlich das, was dann an Geld hängen bleibt. Und zwar hat die Bundesbank dargelegt, dass der Zinsüberschuss der deutschen Banken im laufenden Jahr 29 Milliarden Euro niedriger ausgefallen wäre, wenn die Banken die Zinserhöhung weitergegeben hätten.
Und fand ich super spannend.
Dafür kann man sich ja auch schon mal von der Bild-Zeitung beschimpfen lassen, ne? Im letzten Jahr waren es 13,5 Milliarden an Zinsaufwand, den sie gespart haben. Das waren 15% des Zinsüberschusses. Und das hat den Banken natürlich ganz gut getan. Gerade mit der Perspektive, die wir gerade besprochen haben, dass die Zinsen bald schon wieder sinken könnten, hat man sich jetzt in diesem Jahr nochmal schön vollgesaugt. Man hat ja auch aus den Verbünden teilweise gehört, dass man in der Niedrigzinsphase viele Unternehmenskunden weiterfinanziert hat. Das sind langlaufende Finanzierungen, die liegen jetzt erstmal niedrig verzinst aus den Büchern. Und da war das offensichtlich strategisch ganz bewusste Entscheidung, die Kunden kurz zu halten, um sich da ein kleines Polster im Zinsüberschuss und im Kapital dann zuzulegen.
Lass mal beim Thema Einlagenbeta bleiben. Das finde ich sehr interessant, denn man hat ja den Eindruck, dass da draußen eine Einlagenschlacht herrscht, ja, die ING kommt mit Kampfkonditionen für Neukunden, die DKB zieht nach, hier kommt eine Neobank mit 4% um die Ecke, die Neobroker zahlen jetzt plötzlich auch Zinsen, aber ich habe das schon gelesen, das eigentliche Beta, die Weitergabe von höheren Einlagenzinsen, fällt in diesem Zyklus erheblich schwächer aus, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das heißt, es ist eigentlich gar keine Einlagenschlacht, sondern die Banken, und das hat die Bundesbank jetzt mal in Zahlen gegossen, verdienen sich einen Wolf im Moment am Passivgeschäft, indem sie es einfach nicht durchreichen. Und wir wissen ja, ich glaube, der Effektivzins für Einlagen liegt so bei 0,55% zuletzt. Bei 4% über Nacht bei der EZB. Das ist natürlich sensationell, wenn ich eine Bank bin, ne?
Das ist eine simulierte Einlagenschlacht. Und was die Bundesbank auch dargelegt hat, Konditionenbeitrag aus dem Passivgeschäft ist in der Folge explodiert auf 1% der Bilanzsumme.
Ja.
2023, das ist natürlich nicht schlecht, ne? Im März 2022 war der noch gar nicht existent.
Er stützt auch meine Theorie, dass wir darüber auch eine politisch-gesellschaftliche Debatte bekommen werden. Also wenn da die Einlagenzinsen nicht nachhaltig nach oben gehen werden, da hatte sich ja sogar schon Christine Lagarde mal in einem Interview geäußert, dann wird man, glaube ich, doch ein bisschen näher hinschauen zu sagen, also Mensch, liebe Banken, wenn euch hier das Geld wirklich aus den Ohren quillt wegen der 4% Einlagenzins bei der EZB, dann schaut gefälligst mal zu, dass auch die Kunden was davon haben. Da darf man gespannt sein.
Das hat ja auch Sparkassenpräsident Helmut Schlebers hat das ja auch angeprangert, dass das vielleicht ein bisschen auseinanderklafft, wenn man sich Sparkasse nennt und dann keinen Zins zahlt. Und das war Anfang Oktober rechtzeitig vor dem Weltspartag. Also da haben die Sparkassen natürlich auch einen kleinen Konflikt auszuhalten, ne?
Dann lass zu den stillen Lasten kommen. Haben die Banken denn schon alles gezeigt, was zu zeigen ist, weil sie aufgrund der Zinswende zwar einerseits verdienen am Einlagengeschäft, andererseits allerdings natürlich auch mit ihrem Buch, mit den Anleihen, die sie früher gekauft haben, für ihren Einlagenüberhang unter Druck geraten. Ist das schon alles zu sehen?
Nein, ist noch nicht zu sehen, weil viele nach HGB bilanzierende Institute, das haben wir auch schon mal hier besprochen, die nutzen ja die Möglichkeit, dann Vermögenswerte vom Liquiditäts- in den Anlagebestand umzuwidmen. Und das hat die Bundesbank auch schön aufgeschlüsselt. Da ist bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken ist der Anteil der Wertpapiere im Anlagevermögen im letzten Jahr um 30 Prozentpunkte auf 44 in die Höhe geschossen. Bei den IFRS-Banken von 32 auf 41. Also vor allem Sparkassen und Genossen haben das weitlich genutzt, Verlust auf diese Weise nicht zu zeigen oder zu verschleiern.
Wir halten die einfach.
Die halten das, die sitzen jetzt drauf und müssen jetzt hoffen, dass die Einleger keine Einlagen abziehen, sodass sie die Papiere nicht liquidieren müssen. Und was die Bundesbank dankenswerterweise auch aufgeführt hat, das wird noch besser dauern, bis man die ausgesessen hat, die Belastung. Also die Sparkassen in Hessen-Thüringen haben ja schon gesagt, im ersten Halbjahr hätten sie 160 Millionen an Wertaufholung gehabt, aber das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Laut Bundesbank müssen die Banken bis 2027 warten, bis mal 68% dieser Verluste aufgeholt sind, und zwei Drittel der Sparkassen und Genossen haben derzeit stille Lasten. 22 hatten sie noch Reserven, also stille Reserven, jetzt sind stille Lasten. Ja.
Plus, wir haben den Höhepunkt beim Zinsüberschuss vermutlich schon gesehen, der liegt hinter uns.
So sieht's aus. So hat sich ja auch die Commerzbank vernehmen lassen, ne?
Genau. Das ist ja der rote Faden auch der Quartalsberichte. Bei manchen war der Peak schon im Q2. Bei vielen könnte er vielleicht im Q3 erreicht worden sein. Und auch die Bundesbank sagt, zweites Halbjahr wird schon unter dem ersten liegen und jetzt geht's abwärts, ja?
Ja, und nächstes Jahr 30% weniger Zinsüberschuss. Ja. Das war auch ein kleiner Hammer, fand ich.
Laufen natürlich auch die ganzen TLTROs aus, ja, die man natürlich auch noch bequem einfach zur Notenbank schleppen konnte und 4% dafür kassieren konnte. Und
irgendwann muss man dann halt doch mal ein bisschen mehr Einlagezinsen zahlen, weil ja auch schon im großen Stil in länger laufende Einlagen umgeschichtet wird, die dann natürlich höhere Zinsen ergeben und Zinsüberschuss schmälern.
Wir hören das im Moment schon relativ häufig. Die ersten Banken schauen wirklich schon durch diese Zinslage hindurch und sagen, wir müssen uns schon wieder mal Gedanken machen, wie wir die Geschäftsbeziehung gestalten, wenn diese Milch- und Honigzeiten von 4% Einlagenzins wieder rum sind. Und wer weiß, vielleicht ist es schon nächstes Jahr im Sommer der Fall. Wir haben alle völlig unterschätzt, wie schnell die Zinsen angehoben worden sind. 10 Schritte hintereinander, bam, 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 4%. Ich glaube, kann natürlich auch genauso schnell wieder in die andere Richtung gehen, wenn die Inflationsrate so bleibt, sogar noch ein bisschen tiefer geht und wir vielleicht ein paar konjunkturelle Probleme bekommen. Ja. Dann lass uns doch noch über kleines Leib- und Magenthema von mir reden, die C24 Bank.
Die C24 Bank, hochinteressant. Also eine sehr konträre Strategie im Vergleich zu anderen Retailbanken, oder nicht?
Absolut. Ich unterhalte ja, viele Hörerinnen und Hörer können es wahrscheinlich nicht mehr hören, ganz viele Bankbeziehungen, weil ich auch immer mitbekommen will, wenn sich irgendetwas ändert. Und letzte Woche poppt doch da auf meinem Handy tatsächlich auf ihr C24-Basiskonto. Also das habe ich da, das einfachste Gratis-Kontomodell, das nennt sich da, glaube ich, Smart, C24 Smart. Ich habe das. Echtzeitüberweisung ab sofort kostenlos, 4 Abhebungen im Monat umsonst, keine Fremdwährungsgebühren beim Einsatz im Ausland. Ich glaube, es sind auch ein paar andere Sachen gedreht worden. Zinsen zahlen sie ja sowieso auf das Girokonto 2%. Ist ja auch erstaunlich. Dann ist auch noch die Girocard komplett kostenlos gemacht worden dazu. Vorher war das an Aktivität gebunden. Da habe ich im Stillen schon gedacht, das ist ja mal eine ganz andere Nummer als das, was bei anderen Banken läuft. Da heißt es ja immer, wir müssen die Premium-Kontenmodelle mit 5, 6, 10, 12 Euro im Monat attraktiv machen. Und hier schraubt man am Basiskonto, ja, an dem Basisprodukt, das gratis ist und hat eigentlich nur noch esoterische Features bei den kostenpflichtigen Kontomodellen, um das attraktiv zu machen. Da haben wir uns natürlich schon gefragt, warum machen die das? Ja, was steckt dahinter?
Du hast ja auch geschrieben, also ja, die kannibalisieren ja eigentlich ihre kostenpflichtigen Produkte.
Das machen sie. Also ich glaube nicht, dass da noch sonderlich viele Leute hängen bleiben werden. Ich habe auch mal ein bisschen in Foren geschaut, da haben wir schon viele angekündigt, dann wechseln sie aber jetzt tatsächlich ins Gratiskonto. Aber es ist, wie gesagt, eine ganz andere Richtung, als andere Banken einschlagen. Und man fragt sich natürlich, warum liegt das so? Ich glaube, die trauen sich schon einfach mal 3 Jahre nach ihrem Marktstart die Muskeln ein bisschen spielen zu lassen. Und da ist ja insbesondere der Aspekt Echtzeitüberweisung. Also da wissen wir ja, die sollen Pflicht werden. Und da hat man ja auch schon überlegt, werden jetzt künftig Überweisungen generell bepreist, weil die Echtzeitüberweisungen dürfen ja nicht mehr kosten als die normalen. Und ich glaube, jetzt ist der Erste am Markt, der sagt, ne, Echtzeitüberweisungen sind bei uns der neue Standard und zwar kostenlos. Da wird es für die Wettbewerber wahnsinnig schwierig, glaube ich, das anders zu handhaben, als es der First Mover hier in dem Zusammenhang macht. Und ja, man weiß ja nie, ist das eigentlich, ist der einzige Zweck dieser Bank Check24, der Mutter, dem Portal Kunden für Vergleiche zuzuführen und da nimmt man richtig Geld in die Hand? Oder soll die C24-Bank selbst profitabel werden? Und da gibt es ja relativ wenige Zahlen. Kundenzahlen nennen die überhaupt nicht. Ich habe aber mal reingeschaut, das hatten wir auch geschrieben, wenn man mal so als einzige vernünftige Indikation in die Apple Download Charts reinschaut, die sind ja auf Basis von Downloads und nicht von Bewertung. Da bewegt man sich schon mittlerweile auf Höhe mit Barclays, Targobank. Klar, das Ranking da ist auch immer von verschiedenen Faktoren abhängig, Kampagnen, sonst was. Kann man jetzt nie so für ganz bare Münze nehmen, aber ich glaube, man kann sagen, die haben die Nische mittlerweile verlassen. Ja, die waren ja auch auf der Titelseite im August mit ihrer Zinsaktion. Ich glaube, das hat denen auch nicht schlecht getan, um auf die Landkarte zu kommen. Sehr interessant, das mal zu beobachten, was sie strategisch vorhaben in diesem Markt.
Ja, und man fragt sich, wie refinanzieren sie es dann, ne, wenn sie dieselben Nutzerzahlen haben wie Targobank, aber eben keine Gebühren nehmen. Vielleicht ist es auch ein Schritt dann ganz radikal, die Produktpalette zu verkleinern. Ja, also vielleicht will man gar nicht die Produkte, die man jetzt kannibalisiert, noch weiter aufrechterhalten. Das wäre dann halt so eine ING 2.0 Strategie, ja, dass man einfach die Palette radikal eindampft und sich dann eben auf sehr konzentriert, was für die ING natürlich super ausgezahlt hat.
Ja, ganz interessant, dass C24 mit dieser Produktoffensive kam am Tag, an dem N26 in Berlin, melden sich wieder Hörerinnen und Hörer und schreiben mir, warum nennen sie die N26? N26 ist doch eine deutsche Bank. Also gut, N26, N26, suchen Sie es aus, liebe Hörerinnen und Hörer. Jedenfalls in Berlin Zahlen präsentiert hat. Und die Zahlen, die fanden wir ja doch einigermaßen erstaunlich. Also einerseits schöpfen sie das gedeckelte Kundenwachstum offenbar nicht ganz aus, was ja schon mal erstaunlich ist, dass man da nicht so richtig wächst, spricht nur noch von ertragsrelevanten Kunden. Und ja, die Zahlen waren schon, muss man einfach so sagen, relativ mies, weil man sehr viel in die Hand nehmen musste, um die BaFin-Themen in den Griff zu kriegen. Und jetzt plötzlich mit dem Argument kommt, ja, wir verdienen richtig an den gestiegenen Zinsen plötzlich Geld. Und das ist natürlich ein Markteffekt, den man nicht verstetigen kann über die kommenden Jahre. Also
das kann ja jeder,
richtig,
ne?
Ja, richtig Traktion haben die nicht gewonnen in den letzten 2 Jahren operativ. Das war ja unser klarer Eindruck. Und ich glaube auch nicht, dass man der Börse, falls das noch akut ist bei denen, sie sagen ja, kein Funding mehr, nächster Schritt ist Börsengang, ob man die Geschichte, ja, wir verdienen jetzt auch an Zinsen recht ordentlich, ob man mit den Zahlen und dem Kundenwachstum an die Börse kann, weil ich sehe nicht, wie das skaliert, das Geschäftsmodell
im Moment. Ja. Also Teil einer Equity-Story hätte dann ja sein müssen Wachstum. Ja. Wenn das nicht da ist, wird es schwierig, klar.
Und jetzt darf man mal gespannt sein, wenn dann demnächst der Neukundendeckel von der Aufsicht tatsächlich komplett weg sein könnte. Was dann passiert?
Wenn dann nichts passiert, genau, dann muss man sich Gedanken machen, ja.
Nein, ich glaube einfach ein überzeugendes digitales Angebot zu haben. Das war bei, jetzt bin ich selbst schon völlig verunsichert, N26, N26, soweit haben sie mich schon, ja, mit ihren Zuschriften. Ja, also das ist ein überzeugendes digitales Produkt. App ist ja heutzutage kein Alleinstellungsmerkmal von der Neobank, wie das vor 5, 6 Jahren bei N26 der Fall war. Und überzeugendes Digitalangebot haben mittlerweile viele. Ja, also da darf man gespannt sein, wie die Reise weitergeht.
Ja. Und C24 hat auch keinen Sonderbeauftragten oder Neukundendeckel.
Das stimmt. Gut, dann kommen wir zum letzten Thema, über das wir natürlich reden müssen. Der Herr Benko und seine Verknüpfung mit der deutschen Kreditwirtschaft, da ist uns ja mal aufgefallen, auch wenn wir nicht die einzigen sind, da müssen ja noch einige Banken die Hosen runterlassen, ob und wenn ja, wie viel Eigen- oder Fremdkapital im Reich des Herrn Benko, ja, soll man sagen, versenkt oder investiert worden ist in den vergangenen Jahren. Da klafft ja noch eine ganz schöne Lücke.
Ja, im Feuer stehen ist, glaube ich, der richtige Ausdruck.
Weil müssen wir den Podcast noch zu unserem Juristen geben, glaube ich, vor Veröffentlichung. Ja.
Das sagt irgendwie alles und gar nichts.
Genau, im Feuer, schöne Formulierung.
Und jetzt, ja, beginnen natürlich die Spekulationen, wer was hat. Und man hat ja auch schon einzelne Informationen
wer hat schon die Hand
hier
gehoben?
Und da zusammengetragen. Also offiziell hebt da keiner die Hand, aber dem Vernehmen nach, wie man das immer so schön sagt, ist zu hören, dass zum beispielsweise eine Hellerbar im mittleren Dreischwierigkeiten Millionenbetrag im Feuer hat und NordRB einen niedrigen 3-Millionenbetrag, LBBW, Bayern LB liegen dazwischen, DZ Hüb mit einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag, glaube ich. Mhm. Aber wir stehen ja gerade mal am Anfang. Also muss man, glaube ich, erstmal gucken, dass die Beträge, die rumgereicht werden, ja nicht am Ende das ist, was da im Ergebnis einschlagen muss. Das hängt darauf ab, wie sind die Sachen besichert, wie ist der Beleihungswertauslauf, wie ist dann wie sieht ein Verwertungsergebnis aus, wo steht man jeweils in der Gläubigerhierarchie und was natürlich auch zu beachten ist, das werden ja nicht die letzten Adressen sein. Also es erinnert mich so ein bisschen an Wirecard oder Finanzkrise 2008. Da ist dann so ein bisschen eine Bombe hochgegangen und dann kommt man so gucken, ja, warten wir doch mal ab, was in den nächsten Monaten noch so rauskommt. Also vielleicht sind viel interessanter noch die Sachen, die noch kommen werden, wo dann später jemand die Hand hebt, der vielleicht sich bisher nicht getraut hat oder nicht direkt im Fokus stand wie die Landesbank. Das sind natürlich die üblichen Verdächtigen, die man sich dann anschaut. Ne? Aber klar, ist nicht ist für die Kreditverantwortlichen keine Sternstunde jetzt, glaube ich, weil die Berichte über ein Intransparenz und das das besondere Geschäftsgebaren von Benko, die sind ja, also jetzt kann ja jeder sagen, naja, wie konntet ihr nur, das war doch schon lange klar, dass das
ein Produkt der Nullzinsära, dieses Imperium möglicherweise, ja. Keiner weiß, wohin mit dem Geld.
Ja.
Und
genau.
Steckt man es mal da rein. Was ich persönlich faszinierend finde an dieser Causa ist, wie oft wir, du warst ja zum Teil sogar dabei, im Hintergrund mal von dem einen oder anderen Vorstand oder sogar Vorstandschef gehört haben, das ist ja eigentlich der völlige Wahnsinn, was da die Notenbank gemacht hat. Ich meine, öffentlich zitierfähig würden sie natürlich niemals die Notenbank kritisieren, aber da hinzugehen, wie die Notenbank und zu sagen, alle mal bitte uns das Benko-Exposure nennen und ihr solltet mal überlegen, ob er da Abschreibung drauf vornimmt. Da haben uns ja wirklich Kontakte gesagt, sowas tötet jemanden. Wenn diese Abfrage von der Notenbank kommt, ist doch völlig klar, dass man anschließend mit diesem Kunden nicht mehr Kredite prolongieren kann, geschweige denn neue Kredite vergeben kann, weil jeder weiß, das Imperium ist stigmatisiert. Ja, da spricht keiner offen drüber, aber es ist ein Thema im Markt. Ja,
ja, ist sicher was sich die Aufseher vielleicht mal auch vom Drehbuch überlegen müssen, weil wenn man dann einen bestimmten Kreditkunden im Auge hat und dann die Gegenparteien anruft, dass sie ihre Exposure dann mal der Aufsicht melden sollen, dann ist wahrscheinlich auch absehbar, dass die erstmal glattgestellt werden, bevor dann der jeweilige Treasurer bei der Aufsicht auftaucht und die Zahlen präsentiert.
Zumal wir im März den Fall mit der Credit Suisse schon hatten, ja, wo es ja genauso lief und wo man eigentlich davon ausgehen müsste, dass man die Lehre draus zieht. Ja, das ist brandgefährlich. In dem Moment, wo die Notenbank sich erkundigt, hallo, wie sieht's denn bei euch eigentlich mit der Credit Suisse aus, ist natürlich auch diese Bank stigmatisiert gewesen als Geschäftspartner. Und da heißt es dann, don't panic, but if you panic, please panic first.
Ja.
Und die Geschäftsbeziehung gekappt werden. Also das ist, glaube ich, ein Thema, wird uns, glaube ich, erhalten bleiben.
Ja, ja, man kann.
Da bin ich mal gespannt, ob sowas sich nochmal wiederholt mit anderen Akteuren, ob sowas nicht.
Es kann natürlich sein, dass es in beiden Fällen, salopp gesagt, ohnehin schon ein bisschen spät war und die Aufsicht dann vielleicht nur den letzten Ausschlag gegeben hat oder überhaupt keinen mehr. Aber es ist, man muss als Aufsicht da vermeiden, dass so Sachen publik werden, selbst wenn es gegen unser Interesse ist, wenn wir es erfahren. Wir schreiben es ja auch gerne, wenn wir es erfahren, aber da darf es kein Leak geben und selbst wenn es das nicht gibt, ist es ja nicht ausgeschlossen, dass es die Runde macht. Also es war ja auch ein Prinzipienbruch. Normalerweise funktioniert die Aufsicht so, dass man da seine regelmäßigen Abfragen macht und sich dann seinen Reim macht, aber dass dann Sonderabfragen zu zu einem bestimmten Schuldner stattfinden. Damit signalisiert man ja schon, da wo Rauch ist, ist auch Feuer. Und Berichten zufolge, die Kollegen vom Handelsblatt haben es ja aufgeschrieben, dass es auch in einem Fall so weit ging, dass man einem Immobilienfinanzierer vorgeschrieben hat, wie der konkrete Wertansatz für einen Kredit war. Mhm. Und da ist dann natürlich schon ein bisschen eine Kompetenzüberschreitung, weil das ist ja dann eigentlich Aufgabe der Bank, einen Kredit zu bewerten und nicht der Aufsicht. Und wenn man dann konsequent wäre, müsste man sagen, dann übernimmt er auch die Haftungsrisiken als Aufsicht von unserem Bankgeschäft.
Die einzige vernünftige Rechtfertigung für so einen Move wäre dann natürlich, dass vielleicht die Aufsicht dieses ganze Imperium als tatsächlich tendenziell systemdestabilisierend ansieht, so ungefähr. Ja. Und also sagt, wir müssen das so machen, weil wir glauben, wenn das in irgendeiner Form unkontrolliert zusammenbricht, dann haben wir möglicherweise eine Eskalation, die wir so nicht wollen und die wir möglicherweise nicht stoppen können. Das wäre natürlich ein Argument zu sagen, wir müssen es genauso machen, damit wir es früh eindämmen irgendwie. Aber da wissen wir natürlich nicht mehr. Ja.
Nein, genau. Aber wenn man dann solche Gedankengänge initiiert, ist es vielleicht auch nicht so richtig produktiv im Sinne der Finanzstabilität. Ne?
Ja, denken Sie nicht an den rosa Elefanten, der hier im Raum ist, sozusagen.
Ganz genau. Aber andersrum ist ja auch keine Alternative für die Aufsicht, die Hände in den Schoß zu legen, ne? Weil dann heißt es nachher, mein Gott, wieso habt ihr den Elefanten im Raum nicht gesehen? Und ganz aus der Luft gegriffen sind diese systemischen Erweiterungen ja nicht, weil gerade Gewerbeimmobilienunternehmen sind ja auch nicht so richtig prall finanziert. Da kommen wir wieder zur Bundesbank. Die hat das auch aufgezeigt. Zinsdeckungsquote bei Immobilienunternehmen ist 2 und in anderen Branchen ist fast 5. Mhm. Also die sind natürlich hoch anfällig für einen Zinsanstieg. Und in Deutschland sieht es wohl noch okay aus. Also Banken haben 8% der Kredite entfallen auf Gewerbeimmobilienkunden. Das hält man noch für einigermaßen beherrschbar, glaube ich. Aber wer weiß, klar, die weitere.
Komm, Bernd, lass aber jetzt hier nicht pessimistisch enden, sondern optimistisch. Was macht dich denn optimistisch im Moment mit Blick auf die Ertragslage unserer Banken, Fintechs und Konsorten?
Also ich glaube, wir können uns auf eine Bombenberichtssaison freuen, weil ja der warme Ring infolge der Zinswende jetzt im laufenden Jahr gerade erst angekommen ist. Und das wird tolle Gewinnsteigerungen geben, glaube ich.
Was die Q4-Zahlen angeht, ja.
Q4 und Gesamtjahr, genau. Mhm. Ausblick ist dann vielleicht nochmal was anderes. Was macht dich optimistisch, Christian?
Also mich macht eigentlich optimistisch, dass die Themen, über die wir heute gesprochen haben, eigentlich totale Luxusprobleme sind. Ja, man sagt, schafft die Commerzbank 3,4 Milliarden Nettogewinn 2027. Ich glaube, wenn man das jetzt hier mal jemandem auf der Straße erzählen würde, dass das so das Thema ist, ist das schon ein gigantisches Luxusproblem. Ja, also die Banken viel stärker kapitalisiert, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Die Großbanken, Skandalnudel, Deutsche Bank und auch die Commerzbank schreiben wieder richtig dicke Gewinne jetzt schon. Also die Themen, die wir haben, das sind schon gemessen so an den letzten 10 Jahren echte Luxusprobleme. Und das macht mich eigentlich optimistisch, dass man auch so vielleicht den einen oder anderen Einschlag, und der Landesbankenszene ist es ja eigentlich ähnlich, was das Profitabilitätsniveau angeht. Da kann man vielleicht so einen Benko-Einschlag hier und da oder Gewerbeimmobilienprobleme deutlich besser verkraften, als das vor ein paar Jahren der Fall ist. Das macht mich eigentlich optimistisch, dass wir es mit deutlich stärkeren Banken zu tun haben.
Ja, man sorgt sich nur um vielleicht Gewinnrückgänge, aber nicht um rote Zahlen.
Exakt. Und das war ja genau der Punkt, wo alle hinwollten. Die nächste Krise darf sie nicht umpusten, sondern müssen sie stabiler stehen. Ich glaube, sieht so aus, als wäre das, ist ja doch einiges passiert, auch die letzten 1, 2, 3 Jahre nach Corona, Ukraine-Krieg, hat Inflation gut geklappt. Das ist doch ein schöner positiver Ausstieg, oder?
Schöner geht's kaum.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann, ciao.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.